Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Ich möchte euch bitten, aufzustehen, wenn ich den Predigttext lese aus dem 1. Johannesbrief, aus dem 4. Kapitel, die Verse 7 bis 10. 1. Johannes 4, 7 bis 10. Geliebte, wir wollen einander lieben. Denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, stammt von Gott und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist die Liebe. Die Liebe Gottes wurde unter uns dadurch offenbart, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Nicht darin besteht die Liebe, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühne für unsere Sünden gesandt hat. Lasst uns beten. Vater im Himmel, wir haben gesungen, du bist unvergleichlich gut. Herr, und hier steht, du bist die Liebe. Und du hast uns deine Liebe bewiesen. Und du hast uns deinen Sohn gesandt und deinen Sohn für uns gegeben. Herr, du bist unvergleichlich gut. Wir möchten dich bitten, dass das in unserem Leben jeden Tag neu erlebbar ist und dass wir es ausleben können und dass wir einfach mehr und mehr von dir ergriffen sind. Herr, du bist die Liebe. Amen. Amen. Es gibt ein Buch mit dem Titel Liebe ist nur ein Wort. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch gelesen hat. Ja? Liebe ist nur ein Wort. Stellt euch vor, wie das Leben eines Menschen aussieht, wenn er das sagen muss, Liebe ist nur ein leeres Wort. Das ist nur so dahingesagt. Und wenn mir jemand sagt, ich liebe dich, dann ist es eine Floskel. Stellt euch ein Leben vor, wenn du nie Liebe erlebt hast, zumindest kannst du dich nicht mehr so richtig dran erinnern, und auch nie Liebe weitergegeben hast. Ist das Leben? Unser Brief, der erste Johannesbrief, würde es eher als Tod bezeichnen. Stellt euch vor, Liebe ist nur ein Wort, wenn da steht, Gott ist die Liebe. Eine leere Floskel, toller Gedanke, Wunsch, Illusion, aber nicht mehr. Dabei ist Liebe doch so viel mehr als nur ein wenig Zuneigung. Johannes schreibt hier zum dritten Mal über Liebe. Und ich dachte, irgendwann kann man das Thema doch kaum noch hören, oder? Und dann schwingt er sich hier so richtig auf in unserem Abschnitt und das ganze Kapitel 4 hindurch, gebraucht er 32 Mal die Worte lieben, Liebe. Es wird jetzt wirklich ganz intensiv. Und deshalb habe ich diese Predigt überschrieben. Liebe ist mehr als nur ein Wort. Liebe ist mehr als nur ein Wort. Ich habe mich auch eben gefragt, als ich da saß, soll ich mich nicht wieder hinsetzen oder besser gleich sitzen bleiben? Und andere zu Wort kommen lassen. Ich werde gern die Heidi zu Wort kommen lassen. Wie du im letzten Jahr, aber auch in den Jahren vorher, die nicht einfach waren, das hautnah erlebt hast, was es heißt, Gott ist Liebe. Ich glaube, du könntest mehr sagen. Der Paul, an den musste ich denken, an manchen anderen von euch, darf ich mich hinsetzen und ihr erzählt uns mehr. Ihr habt mir teilweise erzählt, ihr habt uns teilweise erzählt und ich habe da, meine ich auch aus dem, was man von euch hört, mehr von dem verstanden, was es heißt, Gott ist Liebe. Ein erster Punkt, es geht ja hier auch um praktische Liebe. Wer kann überhaupt lieben? Wer kann andere Menschen überhaupt lieben? Und unser Predigttext beginnt mit dem kleinen Wörtchen Geliebte. Geliebte. Habt ihr das eben gemerkt, als ich das gelesen habe? Ich hätte es wahrscheinlich nicht gemerkt. Das hat der Johannes schon öfter gebraucht. Das ist so seine Anrede, Geliebte. Das würde in unserer Kultur seltsam klingen, oder? Das ist eigentlich schade. Warum kann der Johannes das gebrauchen? Ich glaube, weil er von der Liebe Gottes so richtig ergriffen war. Er hat verstanden, was es heißt, dass Jesus uns liebt. Und dann hat er Menschen vor sich, an die er hier schreibt, die ebenfalls von Gott geliebt sind. Und aus dieser Haltung heraus spricht er sie an. Geliebte, ihr seid von Gott geliebt. Das macht einen Menschen so wertvoll, so wertvoll. Was findet Gott an uns? Ich weiß es nicht. Aber es ist eine ganz große Zusage Gottes. Ich liebe dich. Geliebte, da steckt für mich auch mit drin, ihr seid von Menschen geliebt. Kennt ihr Zeiten in eurem Leben, wo man das Gefühl hat, eigentlich mag mich keiner? Von Liebe wollen wir mal gar nicht reden. Diese Zusage, du bist nicht nur von Gott geliebt, sondern es gibt auch Menschen, die dich lieben. Das kann auch so durchtragen. Es heißt in Jeremia 31, das spricht Gott, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dir so lange die Treue bewahrt. Das ist ein geliebter Mensch, ein von Gott geliebter Mensch, von Ewigkeit her von Gott geliebt. Und ich glaube, dass dieses Geliebtsein Voraussetzung ist, dass wir überhaupt andere lieben können. Wenn ich nicht Liebe erfahren habe, wie soll ich denn andere lieben? Wir haben eben gehört, fast 500 Jahre Reformation. In einigen Jahren haben wir 500-jähriges Jubiläum. Das ist etwas, mit dem Martin Luther sehr gekämpft hat. Er hatte verloren, dass er noch gemerkt hätte, er sei von Gott geliebt. Kann das ein liebender Gott sein, der immer nur fordert? Er fordert, dass ich ihn liebe und ich schaff's nicht. Gott scheint immer nur zu fordern. Und was war der Durchbruch in Luthers Leben? Er hat wirklich mit seiner ganzen Existenz erfahren, nicht ich muss Gott lieben und dann wird er mich lieben, sondern er liebt mich. Das hört sich so fast banal an, oder? Aber das war bei Luther so ein Kampf, bis er dazu durchgebrochen ist. Ich gehöre auch zu denen, über die Johannes hier schreibt, Geliebte. Noch etwas anderes steht hier zum Thema, wer kann überhaupt lieben? Unser Vers 7 fängt an, Geliebte, wir wollen einander lieben. Wir wollen. Ich bin mir manchmal nicht bewusst, dass Gott nicht einfach seinen Heiligen Geist und Liebe in mich reingegossen hat. Das sagt er uns ja zu. Sondern, dass ich das auch nutzen muss. Dieses einmal Eingießen von Liebe und immer wieder mit Liebe füllen, was Gott tut, das ist die eine Seite. Aber damit ist nicht einfach auf den Lichtschalter gedrückt und die Liebe fließt, sondern ich bin gefragt. Es braucht von jedem von uns eine grundsätzliche Entscheidung, ich will. Mir geht es dann gleich so, aber Herr, ich kann eigentlich gar nicht. Hier ist vorausgesetzt, dass ich kann. Das ist eine einmalige Entscheidung, prinzipiell. Für mich ist es aber auch immer wieder die Entscheidung. Ich möchte gerne die Liebe ausleben, die Gott in mich hineingelegt hat. Ich will. Und es sind erstaunliche Erfahrungen, die man dann mit Gott machen kann. Wenn dem nicht so wäre, dann wäre so manche, dann wären viele Aufforderungen in der Bibel Überforderungen oder leere Worte. Es heißt hier im dritten Kapitel im ersten Johannesbrief, denn das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt. Wir sollen einander lieben. Ja, wir sollen. Also muss es auch gehen. Oder im ersten Thessalonicher Brief im dritten Kapitel, euch aber lasse der Herr wachsen und reich werden in der Liebe zueinander und zu allen, wie auch wir euch lieben. Immer wieder diese Aufforderung zu lieben. Es fängt an mit diesem, ich will das nutzen. Warum soll ich eigentlich andere lieben? Warum andere lieben? Und eine erste Antwort, weil Gott Liebe ist, weil Gott das Wesen der Liebe ist. Lesen uns nochmal die Verse 7 und 8. Geliebte, wir wollen einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, stammt von Gott und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist die Liebe. Das ist der Hauptgrund, warum wir andere lieben. Nicht, weil der andere so liebenswert wäre. Es gibt sehr liebenswerte Menschen, ja. Nicht, weil es uns einfach aufgetragen ist, ihr müsst einfach lieben, sondern es fängt bei Gott an. Gott ist die Liebe. Wie wollen wir das fassen? Gott ist die Liebe. Ich fange mal damit an, was es nicht heißt. Es heißt nicht, dass Gott nur Liebe wäre. Warum? Gott ist einfach mehr als Liebe. Das hört man sehr, sehr häufig, liest es auch häufig. Gott ist Liebe, das ist doch das Wesentliche, oder? Wir müssen aber gucken, dass wir Gott nicht zu klein machen bei der Sache. Liebe ist so groß, oder? Wunderbar. Aber Gott ist einfach mehr. Wir lesen, Gott ist Licht, hier im ersten Johannesbrief. Das ist nochmal eine ganz andere Komponente. Licht, und zwar im Gegensatz zu Finsternis. Auch das etwas, was sich ja, wenn wir ins Johannesevangelium schauen, von dem ersten Wort her schon durch das ganze wunderbare Evangelium zieht. Jesus, das Licht, kommt in die Welt. Warum? Weil es hier dunkel ist. Gott ist Licht. Große Eigenschaft Gottes. Gott ist, und jetzt wird es noch größer, heilig. Gott ist heilig. Er ist so ganz anders als ich Sünder. Gott ist heilig. Auch das ist so schwer zu fassen. Gott ist mächtig und groß. Das heißt im vierten Kapitel im ersten Johannesbrief, er, der in euch ist, nämlich der Heilige Geist, ist größer als jener, der in der Welt ist. Konntet ihr vorhin ganz inbrünstig die Sachen mit dem allbösen Feind mitsingen? Lass fahren dahin. Ich bin froh, dass Gott größer ist und ich deshalb weiß, der Feind ist besiegt. Und Gott schenkt heute Sieg. Aber wir haben ganz schön steile Sätze gesungen eben. Ich bin ziemlich zusammengezuckt. Ich glaube, einige von euch auch. Gott ist treu. Treu. Und wenn wir untreu sind, sagt er uns zu, so bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Das ist ureigens das Wesen Gottes. Das ist das, wirklich das Innerste Gottes, dass er treu zu Menschen hält, selbst wenn sie von ihm weggehen. Gott ist gerecht. Das ist etwas, was wir in dieser Welt so selten finden. Gerechtigkeit. Gott ist gerecht. Gott ist wahr oder wahrhaftig. Und ich könnte jetzt noch einige Zeit weitermachen. Und jetzt setzen wir noch einen drauf. Gott ist Liebe. Ich glaube nicht, dass, nochmal, dass die Liebe die anderen aussticht. Überhaupt nicht. Aber der Gipfel ist, Gott ist Liebe. Wahre Liebe. Reine Liebe. Selbstlose Liebe. So wie wir sie hier auf dieser Erde höchstens mal andeutungsweise finden. Was heißt das? Gott ist Liebe. Jemand hat es so definiert, Gott gibt ständig von sich selbst an andere und sucht deren Vorteil. Gott gibt ständig von sich selbst. Bis hin, dass er sein Herzblut gegeben hat. Jesus, sein Sohn. Er gibt Segen über Segen. Er gibt Liebe über Liebe. Er gibt Treue über Treue. Er gibt sich selbst. Und dabei denkt er nicht an sich. Was entsteht mir für einen Mangel? Ich habe mir überlegt, wie war das denn für den Vater, als er den Sohn geschickt hat und wusste ganz genau, was Jesus Christus hier auf der Erde begegnen wird. Also wenn du deinen Sohn so losschicken musst, ich habe 3 Söhne, und du weißt ganz genau, eigentlich menschlich gesehen, der Sohn rennt ja total in sein Unglück, ins Elend. Der gibt alles auf. Der begibt sich in eine Situation, wo du als Vater sofort sagen willst, mein lieber Sohn, du bleibst da weg. Das geht nicht. Das macht ja der Petrus dann, als Jesus ankündigt, wir gehen jetzt nach Jerusalem, da werde ich gefangen, verurteilt, Kreuzigung. Was sagt der Petrus? Also auf gar keinen Fall, Herr, das kannst du nicht machen. Und das war nur ein enger Freund. Was empfindet ein Vater, wenn er seinen Sohn diesen Weg schickt? Das ist das, was hier steht. Er gibt ständig von sich selbst an andere und sucht deren Vorteil. Das ist Wesen der Liebe und das ist Wesen Gottes. Ein anderer Satz, den ich hierzu gelesen habe. Liebe ist allem eigen, ist wirklich in allem ganz tief drin, was Gott ist und tut. Selbst sein Gericht und sein Zorn stehen in vollkommener Harmonie mit der Liebe. Kann das jeder für das letzte Jahr unterschreiben, dass in allem, was ihr mit Gott erlebt habt, alles davon vollkommene Liebe war? Ich muss mich jeden Tag, wenn es mal nicht so läuft, wieder neu durchringen. Aber das ist das, an dem ich festhalten will. Das, was Gott tut, ist gut. Und es steht immer, auch wenn ich es nicht verstehe, seine unendliche Liebe dahinter. Es ist alles gut. Gott ist Liebe. Wir wissen sehr, sehr wenig, was war, bevor Jesus Mensch geworden ist. So der Blick in den Himmel, den hat Gott uns weitestgehend verwehrt. Außer was Liebe angeht. Da können wir sicher sein, auch bevor Jesus Mensch wurde, auch bevor diese Erde überhaupt geschaffen wurde, da gab es schon Liebe. Das heißt, in Johannes 17, Vers 24, da ist Jesus kurz vor seinem Tod und er spricht mit seinem Vater im Himmel. Johannes 17, 24. Vater, ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich bin. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, weil du mich schon geliebt hast vor Erschaffung der Welt. Da war Beziehung geprägt von Liebe. Ich kann euch nicht sagen, wie Vater, Sohn und Heiliger Geist diese Beziehung gepflegt haben, diese Liebesbeziehung. Das übersteigt, und ich bin froh darüber, meinen, unseren Horizont. Das könnte nur Gott uns offenbaren. Aber es ist eine tiefe Tatsache, dass dieses Gott ist Liebe nicht nur uns zugewandt ist, sondern das ist wirklich ureigenstes Wesen Gottes, dass auch die drei göttlichen Personen sich einander geliebt haben. Das ist nicht nur das Vorbild, sondern das ist das Wesen der Sache. Fasse es, wer es fassen kann. Aber das steckt ganz, ganz tief drin in Gott ist Liebe. Und schließlich, Gott ist Liebe, das ist die Quelle aller Liebe, die wir ausüben können. Es bleibt ja hier nicht dabei stehen, dass man liebt, sondern es heißt auch, dass es ausgelebt werden muss. Wenn wir den Text ein wenig weiterlesen, dann heißt es in Vers 12, das gehört leider nicht mehr zu meinem Predigttext heute, seine Liebe ist in uns vollkommen. Darum geht's. Dass wenn wir diese Liebe Gottes, wenn wir die ausleben, dass dann Liebe wirklich zum Ziel kommt. Nochmal, das fängt an, dass Gott sich, ja, wie soll ich sagen, untereinander die göttlichen Personen lieben. Und dann zeigt Gott seine Liebe immer wieder, bis hin, dass er seinen Sohn sendet. Aber die Vollendung des Ganzen, das ist dann, dass wir Liebe üben können. Warum bleibt Gott eigentlich nicht da stehen oder besser in der Herrlichkeit stehen? Nein, Gott ist Liebe, zielt dahin, dass wir miteinander entsprechend umgehen. Ich möchte zwei weitere Aspekte zu diesem Gott ist Liebe noch weitergeben. Der erste Punkt dabei ist Liebe und Wiedergeburt. Hier steht in Vers 7, die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, stammt von Gott, ist hier übersetzt oder eigentlich genauer übersetzt, ist von Gott geboren. Jeder, der liebt, ist von Gott geboren. Das heißt, wenn wir wirklich Liebe ausüben können, ist das das beste Anzeichen dafür, dass wir das erlebt haben, dass das an uns geschehen ist, was die Bibel eine Wiedergeburt, eine neue Geburt nennt. Es heißt im 5. Kapitel, jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren. Und einige andere Stellen, sagt uns Johannes immer wieder, es gibt solche Anzeichen. Jesus sagt uns in Johannes 3, dass nur der ins Himmelreich kommt, der neu geboren ist, der ein neues Herz, einen neuen Geist bekommen hat, bei dem Gott das alte Herz aus Stein herausgenommen hat und ein neues Herz aus Fleisch, ein Herz, das schlägt, ein Herz, das lebt, hineingegeben hat. Das hört sich so abstrakt an. Hier wird es ganz konkret. Merken tust du das daran, dass du vorher tot warst und jetzt plötzlich bist du lebendig und du kannst andere lieben. Unser Verdienst dabei ist relativ klein, oder? Weder können wir uns das neue Herz geben, noch können wir irgendwie Liebe in uns wecken, sondern Gott tut dabei alles. Wir können es auslieben. Ich möchte es mit einem Bild deutlich machen, was das heißt. Als unsere drei Söhne geboren waren, war ich bei der Geburt dabei. Und es gibt vielleicht keinen Moment in meinem Leben, wo ich mich so hilflos gefühlt habe wie bei diesen Geburten. Du stehst da irgendwie als Mann oder sitzt als Mann daneben. Angeblich war ich eine große Hilfe. Ich habe mich einfach nur hilflos gefühlt, vor allem an einem Punkt auch. Nicht nur was Beistand für meine Frau angeht, sondern bei dem Punkt, wie kommt dieses Kind auf die Welt? Kommt es lebend auf die Welt? Kommt es gesund auf die Welt? Fängt es sofort an zu leben? Oder nicht? Das hast du überhaupt nicht in der Hand. Du hast alle Vorsorgeuntersuchungen und was es da alles gibt und Geburtshilfe und du hast nichts in der Hand. Und dann wartest du auf den ersten Schrei. Ist so ein Schrei schön? Eigentlich nicht, aber das war die schönste Musik, die ich jemals gehört habe. Das Kind lebt. Es zeigt Lebenszeichen. Und so ist es mit einem Wiedergeborenen. Wenn ein Mensch wirklich wiedergeboren ist, dann ist das keine Totgeburt, sondern so ein Mensch kann lieben. Das ist das, was uns hier zugesagt ist. Ein letzter Punkt zu diesem Gott ist Liebe, habe ich überschrieben, Liebe und Gott erkennen. Jeder, der liebt, erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist die Liebe. Gott erkennen. Ich kann nicht sagen, ich habe Gott erkannt. Ich kann auch nicht sagen, ich habe Gott mit Gott Gemeinschaft. Ich kann nicht sagen, ich weiß etwas über Gott, wenn ich nicht auch andere Menschen liebe. Damit bin ich vorhin eingestiegen, wieder bei diesem Liebe ist nur ein Wort. Wenn du wirklich Jesus Christus erkannt hast, das wird uns hier gesagt, ist es einfach normal, dass wir Liebe ausüben. Ganz normal. Wenn ich das nicht tue, dann habe ich irgendwo noch nicht begriffen, was es heißt, dass Gott Liebe ist. Gott erkennen, das spielt sich nicht nur hier im Kopf ab, sondern es ist ganz, ganz stark Beziehung. Beziehung. Mit Gott leben, ihn erleben, mit ihm durch den Alltag gehen, mit ihm durch Höhen gehen und durch Tiefen gehen. Beziehung, ich habe hier Stichworte stehen, wie zum Beispiel dazu gehört Treue. Treue. Gott gegenüber. Manchmal scheint Beziehung im Blick auf Treue, Beziehung zu Gott, so gar nicht der Beziehung zu meiner Ehefrau zu gleichen. Meiner Ehefrau bin ich treu, jeden Tag. Und plötzlich sieht es Gott gegenüber anders aus. Hat mich die letzten Tage beschäftigt, warum dieser Unterschied? Das ist ja ein Bild, was gerade das Alte Testament immer wieder gebraucht. Treue von Ehepartnern, Treue von Gottes Volk zu Gott. Ich glaube, dass ich da manches noch nicht begriffen habe, was Liebe und Beziehung heißt zu Gott. Hier habe ich als weiteres Stichwort punkto Beziehung zu Gott stehen, Vertrauen. Ein wirkliches Vertrauen zu Gott. Nächstes Stichwort, Zeit mit Gott. Ich glaube, ich sage damit nichts Neues. Es sind immer wieder die gleichen Dinge. Zeit mit Gott. Und das sind nicht die Länge der Minuten, sondern die Intensität. gerade Frömmigkeit ausüben, Bibel lesen, beten und was immer wir tun, das kann so abgegriffen sein. So Gewohnheit, man tut es halt und es lebt nicht. Schade, schade. Beziehung ist doch irgendwo viel, viel mehr. Bei Jesus habe ich hier festgestellt, es scheint ihn so richtig in die Gemeinschaft mit seinem himmlischen Vater hineingetrieben zu haben. Er konnte nicht ständig mitten im Trubel bei den Menschen bleiben, sondern er wollte seinem himmlischen Vater begegnen. Das heißt in Markus 1, Vers 35, in aller Frühe, als es noch dunkel war, stand er auf und ging an einen einsamen Ort, um zu beten. Wie reagieren seine Jünger? Sie gehen ihm nach und sagen, Herr, da gibt es noch so viel zu tun. Und alle wollen zu dir. Das ist für mich ein Bild für das heutige Leben. Jesus hat eine tiefe Sehnsucht, seinem Gott zu begegnen. Und wenn ich euch heute Morgen etwas wünsche und mir selbst, dann ist es diese tiefe Sehnsucht, die uns in die Gegenwart Gottes treibt. Und dann habe ich hier noch stehen, machen wir das noch, zur Beziehung mit Gott gehört Gleichklang. Gleichklang. Sprich, ich ticke so, wie Gott tickt. Ich sehe die Dinge so, wie Gott sie sieht. Ich setze Prioritäten so, wie Gott sie setzt. Mir ist das wichtig, was Gott wichtig ist. Ich möchte das tun, was Gott getan haben möchte und so weiter und so fort. Das ist Beziehung. Je näher ich zu Gott komme, umso mehr werde ich auch in Harmonie mit ihm sein. Das ist das, was dann schließlich auch hier in unserem ersten Johannesbrief immer wieder heißt, eins werden mit Gott, eins werden. Er mit uns und wir mit ihm. Kommen wir zu einem letzten Punkt. Warum andere lieben, um dem Beispiel Jesu zu folgen? Warum andere lieben, um dem Beispiel Jesu zu folgen? Vers 9 und 10. Die Liebe Gottes wurde unter uns dadurch offenbart, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Nicht darin besteht die Liebe, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühne für unsere Sünden gesandt hat. Jetzt führt uns Johannes hinein, was wahre Liebe für uns heißt. Dem Beispiel Jesu folgen. Es geht darum, diese opfernde Liebe Jesu, diese Liebe, die nicht an sich selbst denkt, für uns zu entdecken. Ich habe eben, was habe ich gelesen, dass Gott seinen einzigen Sohn gesandt hat. Ihr seid vielleicht ein anderes Wort gewohnt an der Stelle. Eingeborenen Sohn. Ich stolper immer wieder über diesen Ausdruck, der offenbar im Deutschen seine Bedeutung verändert hat. Weil was wäre der eingeborene Sohn im heutigen Deutsch? Das verfälscht die Bedeutung, führt er weg. Nein, es geht um den einzigen Sohn oder um den einzigartigen Sohn. Das ist nicht irgendein Sohn, den Gott mal so losgeschickt hat, sondern das ist sein einzigartiger Sohn. Dem gleicht kein anderer. Der ist einfach unvergleichlich. Und das ist das, was Gott in seiner Liebe gibt. Der hat eine einzigartige Beziehung zum Vater. Ich bin sehr froh, dass uns Jesus in die Beziehung hineinnimmt. Gerade auch wieder Johannesevangelium können wir so viel mitbekommen, was es heißt, Beziehung von diesem Sohn zu seinem Vater. Von einem Kind Gottes zum Vater. Und doch ist diese Beziehung Jesu einzigartig. Es gibt nur in diesem Sinn einen Sohn Gottes. Und über den heißt es, ich lese nochmal aus der Schriftlesung, aus Philipper 2, Dieser einzigartige Sohn war Gott gleich, aber er hielt nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Er hielt nicht daran fest, wie Gott zu sein. Darüber habe ich letzten Sonntag gesprochen. Er lässt seine himmlische Herrlichkeit hinter sich. Und wie schön, ja, wie herrlich muss das gewesen sein. Das lässt er hinter sich. Wird Mensch. Er wird den Menschen gleich. Er wird den Menschen gleich. Das ist zum einen die Erscheinung, ja. Aber ich glaube, das geht tiefer. Was heißt das? Er wird den Menschen gleich. Er hält nicht daran fest, Gott zu sein. Er lässt sich sogar verspotten dafür, dass er Gott sein soll. Er ist Gott und verzichtet auf dieses Recht. Das ist auch ein tiefes Geheimnis von Liebe, dass du sogar so eine Stellung aufgeben kannst für andere, dich so verkennen lassen kannst, weil du andere so liebst. Das heißt in Johannes 6, Vers 42, da sagen Leute, ist das nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie kann er jetzt sagen, ich bin vom Himmel herabgekommen? Ja, das ist doch ein ganz normaler Mensch, oder? Keiner merkt offenbar mehr, dass der wirklich vom Himmel herabgekommen ist. Er wird wie ein Mensch, den Menschen gleich. Oder in Johannes 8, da geht es noch ein Stück weiter, da antworten Juden Jesus, sagen wir nicht mit Recht, du bist ein Samariter. Also es ist somit das Schimpfwort. Machen wir jetzt was viel Schlimmeres, hätten sie ihm doch gar nicht sagen können, oder? Du bist ein wirklich verhasster, verachteter Mensch. Du bist kaum noch ein Mensch. Und das sagen sie Gott. Aber es geht hier noch weiter. Wisst ihr, wie es hier weitergeht? Und du hast einen Dämon. Du hast einen Dämon. So weit steigt Gott herab in seiner Liebe, dass er sich nicht nur menschlich beschimpfen lässt, sondern auch noch gleich, du bist vom Teufel besessen. Er wurde den Menschen gleich und er erniedrigte sich. Er erniedrigte sich. So wie er seine Rechte als Gott aufgibt, so gibt er sogar noch seine Menschenrechte auf. Seine Menschenrechte. Warum verteidigt sich Jesus nicht ernsthaft vor Gericht, sondern gibt sich in die Hände von den Menschen, die ihn dann in einem Scheinprozess mit falschen Zeugen unschuldig verurteilen? Warum lässt er sich verlachen und so weiter, so wie es letztendlich heißt in Jesaja 53, er wurde misshandelt und niedergedrückt, aber er tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das man zum Schlachten führt und wie ein Schaf angesichts seiner Scherer, so tat auch er seinen Mund nicht auf. Er lässt sich wie ein Schaf, wie ein Lamm zur Schlachtbank führen. Er verzichtet selbst noch auf Rechte, die er als Mensch gehabt hätte. Das ist das Vorbild. Und wenn es nicht hier stehen würde, in Philipper 2, dieses große Vorbild, dann müsste man davor zurückzucken, oder? Ich lese uns abschließend, was das heißt. Philipper 2, Vers 3. In Demut schätze einer den anderen höher ein als sich selbst. Mir fällt es leichter, die obere Position zu haben, die angesehene, die geliebte, die bewunderte, als mich da unten zu bewegen. Vers 4. Jeder achte nicht nur auf das eigene Wohl, sondern auch auf das der anderen. mache ein kleines Beispiel dazu aus der Vergangenheit. Es ist ein paar Jahre her, da haben wir über Gottesdienstbeginn diskutiert. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert. Gottesdienstbeginn. Und vehement hat der eine und die andere ihre Sicht der Dinge vertreten. Und denkt doch auch mal an. Es kam aber nicht, denkt auch mal an die, die nicht so sind wie ich. Das ist so häufig, dass wir nicht an das Wohl des anderen denken. Seid untereinander so gesinnt, wie es dem Leben in Christus Jesus entspricht. Das ist diese einzigartige Liebe Gottes, die sich in Jesus Christus gezeigt und bewiesen hat. Es ist diese Liebe, die ausgelebt werden will. Und es ist diese Liebe, die einfach fester ist und stärker als alles. Paulus schreibt in Römer 8, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Gewalten der Höhe oder Tiefe, noch irgendeine andere Kreatur können uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Ich möchte zum Abschluss beten. Herr Jesus, diese Liebe ist so unendlich groß und unser Leben reicht nicht, um das wirklich auszuloten. Aber ich möchte dir von Herzen danken, dass wir davon mehr und mehr erkennen und erfahren dürfen. Dass wir davon auch mehr und mehr in unser Leben durch dich hineinnehmen können. Danke, Herr, dass du Mensch geworden bist, dass du für uns Sünder gestorben bist. Und danke für all deine Liebe, jeden Tag aufs Neue. Segne du uns, Herr. Amen.